Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob fortsetzen können. In unserer ersten Stunde haben wir gesehen einen Überblick, wie man die Bibel studiert, wie man an dieses Buch drangeht. Und wir haben eine Perspektive gezeigt vom Anfang des Buches Hiob bis zu seinem Ende. Heute wollen wir einsteigen in das Thema und wollen im ersten Kapitel die ersten Verse lesen. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Er war redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Er hatte das Vieh, da wird aufgezählt, was er alles hatte. Und es wird aufgezählt, wie er für seine Kinder eintrat und wenn die ein Fest machten, so sagt er im Vers 5, meine Söhne könnten gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Und deshalb rief er sie und brachte Opfer für sie dar, nach jedem dieser Festmale. Und jetzt lesen wir ab Vers 6. Es geschah eines Tages, als die Söhne Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mitten unter ihnen. Und jetzt müssen wir wissen, wo findet diese Szene statt, wo die Söhne Gottes zusammenkommen. Wer sind die Söhne Gottes? Aus dem Kontext der ganzen Heiligen Schrift findet diese Szene im Himmel, quasi in der Thronstelle Gottes statt. Dort, wo die Vertreter aller Welten kommen und Bericht geben über ihren Bereich, wo sie tätig sind. Und hier kommt auch der Satan. Der Satan hat deshalb Zugang dazu, weil nach dem Sündenfall hat er die Herrschaft über die Erde übernommen und geht also sozusagen als Vertreter der Erde und gibt Bescheid von dem, was hier auf der Erde stattfindet. Der Herr sagt zum Satan, das ist Gott, der fragt den Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn, ich habe das Land umher durchzogen und damit meinte er, ich habe die Erde umzogen. Und der Herr sagt zu Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner auf der Erde, redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sagte zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Dies ist eine kurze Beschreibung einer Szene, die im Thronbereich Gottes stattfindet. Wenn man die Bibel nicht ganz kennt, könnte man hier in Schwierigkeiten kommen. Deshalb hat uns Gott nicht nur einen Abschnitt gegeben aus irgendeinem Buch, sondern er hat uns in diesem Buch alle Details gegeben, aber sie sind verteilt über dem ganzen Buch. Und der Geist des Menschen muss es ausfindig machen, was Gott hier schreibt. Und wenn wir die Bibel betrachten, so können wir verstehen, wieso diese Situation so ist. Und ich möchte deshalb in dieser Stunde diesen Überblick geben, damit wir diese Szene hier verstehen und nicht in eine Not kommen mit ihr. Menschen, wenn sie lesen, dass Gott dem Satan die Kraft gibt, Hiob zu zerstören, werden sie sehr aufgeregt. und meinen, wie kann das sein? Macht Gott einen Pakt mit dem Bösen? Und wenn man nicht versteht, worum es geht, dann kann man ein sehr schlechtes Bild bekommen vom ganzen Kontext und von Gott selbst. Und wenn man von Gott selbst ein schlechtes Bild hat, kann man ihm nicht vertrauen. Und damit ist man dann in seinem Wesen, in seinem Irrtum von Gott abgeschottet, von Gott getrennt und hat damit keine Hoffnung. So, lasst uns deshalb das Ganze betrachten unter dem Titel Der große Kampf. Oder wie? Was spielt sich hinter den Kulissen ab? Schauen wir uns den Anfang an. Die Bibel beginnt, indem sie sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, am Anfang haben wir Gott und haben gesehen, dass er ist es, aus dem alles ausgeht. Er ist die Liebe. Er macht alles durch sein Wort. Ja, weil Gott ist Geist und er macht alles über sein Wort. Und so schafft Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, er schafft das Universum insgesamt. Und an ihm hängt alles dran. Das heißt, er unterhält alles durch seine Kraft. Das Atom hat keine Kraft in sich selbst. Die Wissenschaftler wissen nicht, woher kommt denn die Kraft im Atomkern? Sie kommt aus dem, der das Atom gemacht hat und der seine Kraft in das Atom gelegt hat. Damit hätten wir schnell eine Antwort, woher die Kraft kommt, woher die Energie kommt, die wir im kleinsten Atomkern haben. So, Gott unterhält alles im ganzen Universum durch sein Wort, durch seine Liebe, durch seine Kraft. Und somit ist alles in Harmonie. Gott hat aber auch Menschen und Engel gemacht oder Vertreter auf der Erde. Und wir wollen erstmal schauen, bevor noch unsere Erde existierte, was im Himmel war. Im Himmel hat Gott sozusagen die Engel. Und die Engel sind die, die beauftragt sind im Sinne Gottes, um die Belange des Universums sich zu kümmern. Sie sind die, die schauen, dass alles läuft. Sie sind, wenn man so will, die Vertreter Gottes, damit die Kraft auch an das Ende kommt, wo es hin soll. Und jetzt schauen wir, dass am Anfang war alles in Harmonie, weil alles war mit Gott verbunden. Gott erhält die Erde, die Engel sind an ihn gebunden durch Vertrauen und alles läuft wunderbar. Es gibt keine Dissonanz, keine Disharmonie. Das Ganze ist wunderbar und hält zusammen. Bis im Thronraum Gottes der erste Engel, dessen Name Luzifer ist, auf eine Idee kommt. Die Idee entwickelt sich langsam in ihm und sie wird beschrieben in Jesaja 14 und in Hesekiel 28, man kann das nachlesen. Die Idee entwickelt sich langsam in ihm, dass das, womit er ausgestattet ist, ihm gehört. Und er ist und wird, obwohl es nie einen Grund gab, unzufrieden, dass er ein abhängiges Wesen ist von Gott. Und er möchte selbst Gott sein. Durch diese Gedanken, denen er nachgeht, entfremdet er sich. Aber Gott geht ihm nach, er hilft ihm zu sehen, dass das, was er denkt, nicht sein kann. Er zeigt ihm, dass er ein Geschöpf ist, wie die anderen Engel auch. Auch wenn er der Erste, hier der Erste war, der Leiter von allen Engeln, war er doch ein Geschöpf und war abhängig von Gott. Und obwohl aufgrund seiner hohen Intelligenz Luzifer weiß, dass er falsch liegt, gibt er dennoch seinem Willen oder leitet seinen Willen in eine falsche Richtung und kommt in eine Rebellion gegen Gott. Diese Rebellion kommt jedoch nicht so zustande, dass man denkt, naja, jetzt ist er gegen Gott. Nein, er meint, er könnte Gott irgendwo verbessern. Ihr wisst, wie wir sehen werden, wie der Mensch und der Geist des Menschen geschaffen wurde, so sind auch die Engel geschaffen nur zum Guten. Sie können das Böse nicht denken. So wollen sie das Gute, und Luzifer versteht nicht, dass in seiner Absicht, das Gute zu wollen, sich in ihm eine Idee eingenistet hat, die das Ganze umkippt. Und Gott hat uns den Geist so gemacht, dass wir selber denken. Wir können selber uns Ideen zusammenbasteln aus Dingen, die da sind, natürlich nur. Wir basteln das zusammen, und aus dem, was Satan sah, dachte er, das ist mein. Und dann sah er, dass wir alle gebunden sind an Gott, dass wir alle abhängig sind von Gott. Und dann sagt er, ist es denn nicht möglich, dass wir unabhängig sind? Und um die Unabhängigkeit zu erreichen, muss er natürlich irgendeinen Grund finden, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. Aber diesen Grund ist ja subtil. Das heißt, Gott will nicht das Beste für uns. Also will er etwas Besseres wie das, was schon da ist. Und Gott erklärt ihm das, dass das nicht da ist, dass es nicht geht. Aber Luzifer erkennt ein, dass es nicht geht. Aber dann will er dennoch nicht so wie Gott sein, will er dennoch nicht auf Gott hören und von Gott abhängig bleiben. So trennt er sich von Gott. Er trennt sich und meint jetzt, er könne aus sich selbst heraus leben. Und dieser Geist in ihm, der ihn jetzt zur Rebellion gegen Gott aufgebaut hat, der will natürlich auch Anhänger. Und so spricht er die Engel an, die ihn ja alle schätzten und wussten und ihm gerne folgten, und zeigt ihnen auf, wo denn Gottes Regiment nicht gerecht ist. Dort, wo Gott nicht so handelt, dass es ihnen und dem ganzen Universum gut geht. Er hat immer das Gute ihm vorgegeben. Er hat immer gesagt, ich will ja das Beste. Ich will etwas Besseres machen, wie schon da ist. Und da das Ganze so ausgeklügelt ist, können auch die Engel nicht durchschauen, dass er nicht das Gute sucht, sondern das Böse. Gott weiß, dass das Satan, das, oder Luzifer jetzt der gefallene Engel und Satan genannt, das Böse sucht, dass er letztendlich in seinem Irrtum nicht zum Leben, sondern zum Tod führt, weil es gibt kein Leben außerhalb von Gott. Es gibt kein Leben ohne Abhängigkeit, weil wir haben es ja selbst nicht gemacht. Luzifer hat sich nicht gemacht. So spricht Gott auch mit den Engeln. Und es gibt natürlich einen Aufruhr im Himmel. Und man kennt diese Geschichte, die ist beschrieben in Offenbarung 12. Ich lese es um der Zeit halber nicht ganz, so dass wir es verstehen. Dort gibt es einen Aufruhr. Und Satan, vielleicht lese ich zumindest den Text, der uns da ein bisschen Licht darin gibt. Ab Vers 7, und erhob sich ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, aber sie siegten nicht, und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, der Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Das ist sicherlich, nachdem die Erde geschaffen ist. Aber der Vers 7 und das, was noch bevor der Erde geschaffen ist, der Kampf im Himmel, dass er mit sich riss ein Drittel der Engel. Und er wird dargestellt als Drache, als ein Bild von jemand, was nicht stimmt und nicht gut ist. So, dieser Kampf im Himmel müssen wir nicht vorstellen, in dem Sinne ein Kampf. Es ist ein geistiger Kampf. Es geht darum, wer hat Recht? Und ein Teil der Engel schließen sich Luzifer an und fallen von Gott ab. Es sind ein Drittel. Gott kann sie nicht überzeugen, dass das falsch ist, dass das Endergebnis schlimm sein wird. Sie schließen sich dem Luzifer an, der jetzt Satan geworden ist, und verbünden sich mit ihm. Jetzt, getrennt von Gott, gibt es kein Leben. Was würde passieren, wenn Gott Satan und die Engel, die sich mit ihm verbunden haben, einfach fallen ließe und sterben ließe? Wenn er das täte, dann würde in seinem Universum etwas sich verändern, das Gott nie will, dass es sich verändert, nämlich man würde Angst bekommen. Man würde Angst bekommen, aus Gott herauszufallen, man würde Angst bekommen, zu denken, was man will. Man würde jetzt geprägt sein von einer beständigen Unsicherheit. Deshalb, weil Gott das verhindern will, er möchte ein Universum haben, der Freiheit. Ja, wir sind abhängig, aber freiwillig abhängig. Deshalb macht er nicht, deshalb lässt er die Konsequenz nicht einfach zu, dass Satan und seine Engel sterben. Die würden sterben durch die Abnabelung von Gott, weil sie haben ja keine Kraft mehr zum Leben. Sie sind aus der Steckdose, wenn man so will, gezogen. Sie haben keinen Zugang mehr zur Kraft. Und Gott erhält sie am Leben und isoliert sie, wenn man so will, in ihrem Reich. Sie werden aus dem Himmel geworfen. Sie sind nicht mehr in der Aufgabe, die sie hatten, dort am Throne Gottes. Und sie sind jetzt für sich. Und Gott zerstört sie nicht, weil er weiß, das würde Angst und Unsicherheit ins ganze Universum bringen. Und das will er nicht. So lässt er Luzifer am Leben und seine Engel, damit sich das, was sie vertreten, auch zeigt, ob es wirklich eine Alternative ist zu Gott, ob das, was sie vorgeben zu sagen, wirklich besser ist. Ich denke, das ist doch fair. Wenn jemand kommt und Gott einen Vorschlag macht, das ist doch besser so, dass er sagt, okay, probier es aus und sieh, wohin kommst du? Und nachdem das nicht möglich ist, dass man getrennt von Gott lebt, lässt Gott es dennoch zu und sagt, okay, wir schauen uns das an. Lass schauen, wohin führt das Ganze. Und so lässt Gott Satan und seine Engel am Leben. Und sie sind zwar sozusagen für sich, aber wie wir im Buch Hiob sehen, der Satan ist frei, sich im Universum aufzuhalten, wo er will. Er ist nicht eingeschränkt in dem Sinne. Er ist nur nicht mehr in der Regierungsposition, weil Gott ist ein Gott der Freiheit. Wenn seine Wesen etwas auszusetzen haben an ihm, dann stellt er sich dem gern und sagt, gut. Und so kommt es dazu, dass Gott auch nicht in seinem Werk als Schöpfer gehemmt wird. Er schafft mitten hinein nach diesem, in diesem Konflikt, der schon da ist, wir wissen nicht wie lange, die Erde und den Menschen auf der Erde. Und er schafft ihn, wie wir gelesen haben oder wie wir lesen im ersten Buch Mose, Gott schafft durch sein Wort die Erde, er tut den Menschen darauf als Herrscher über die Erde und dieser Mensch ist durch Vertrauen natürlich an Gott gebunden und durch ihn lebt die ganze Erde. Nun, da der Mensch vom geistigen Aspekt her schwächer ist, wie der Engel, wie Satan, schränkt Gott den Satan insoweit ein, nicht in dem, wo er hingeht, aber in dem, wo, ob er den Menschen versuchen kann und wo. Und da er weiß, dass der Mensch seinen ausgeklügelten Sachen so direkt nicht standhalten kann, macht er es so, dass er dem Satan zwar Zugang gewährt zu Menschen, aber auf einer Ebene, wo der Mensch es durchblicken kann und ihm nicht folgen muss. Und deshalb setzt er da einfach in den Garten den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und sagt, du kannst essen von jedem Baum, außer von diesem nicht. Wenn du von diesem isst, dann stirbst du. So, er gibt auf der einen Seite Satan den Zugang zu Menschen, aber er gibt ihm den Zugang begrenzt auf der Ebene, wo der Mensch ihm auch standhalten kann. Und ich denke, das ist fair. Das ist fair für den Menschen, das ist fair für Satan. Er ist nicht uneingeschränkt in dem Sinne, er kann zwar frei handeln, aber er kann sich dem Menschen nur durch diese eine Tür nähern, um ihn zu versuchen. Der Tür, der Mensch widerstehen kann. War ja keine große Sache, nicht zu essen von dem Baum. Und Gott setzt diesen Baum auch nur deshalb dahin, weil er frei ist. Er sagt, kann der Mensch mir nicht vertrauen? Dann darf er sich von mir trennen und die Folgen des Ganzen sehen. So, Gott hat keine Angst. Er ist Gott. Er hat keine Angst zu verlieren, weil warum und wovor soll er sich fürchten? Er möchte aber, dass die Menschen aus Überzeugung sich an ihn binden, nicht aus Nichtüberzeugung. Und so schafft er einen Menschen mitten in diesen Kampf hinein und sagt, du bist mein Kind, es gibt eine Gefahr hier. Die Gefahr liegt darin, dass du dich von mir trennst, dass du dein Vertrauen nicht zu mir hast. Aber das ist schlimm, wenn du dich von mir trennst. Du wirst sterben. Und hier an diesem Baum kannst du dein Vertrauen zu mir beweisen. Isst du nie davon, wie geht's dir? Immer gut. Kannst von allen Bäumen essen. Kannst alles genießen. Alles ist wunderbar. Aber isst du von diesem Baum, dann heißt das, du vertraust mir nicht. Und dann musst du die Folgen davon tragen, dass du stirbst. Weil ohne mich gibt es kein Leben. So, Gott erklärt das dem Menschen und tut ihn dahin. Insoweit ist der Mensch in keiner Gefahr zu essen. Er, solange Gott vertraut, ist alles gut. Und jetzt kommt die Schlange und sie sagt, Gott hat dir den Baum hergesetzt. Aber dieser Baum ist es gerade, der beste Baum ist von allen. Wenn du von diesem isst, dann wirst du so klug sein wie Gott. Und da der Mensch Klugheit will, so lässt er sich verführen. Er misstraut Gott, obwohl es keinen Grund gibt, des Misstrauens zu haben. Und isst vom Baum. Und durch das Essen vom Baum wird der Mensch von Gott getrennt. Und damit ist die Erde nicht mehr unter der Kontrolle Gottes. Und derjenige, der ihn überwunden hat, Satan und seine Engel, werden auf diese Erde sozusagen verbannt. Hier auf dieser Erde sind sie noch nicht verbannt, aber hier haben sie jetzt plötzlich ihr Reich, ihren Raum gefunden. Der Mensch ist ihr Untertane geworden und ist nun unter ihnen. Und Satan übernimmt die Herrschaft des Adam und sagt, okay, jetzt habe ich einen Bereich. Und Gott erlaubt ihm diesen Bereich, weil er sagt, mal schauen, was machst du denn aus dem Menschen? Wohin führt das denn? Wohin wird dein Werk führen? Und so wollen wir schauen, die Folgen des Sündenfalls, die stattgefunden im Menschen. Der Mensch ist jetzt, am Anfang war er an Gott gebunden durchs Vertrauen. Er fällt von Gott ab und wird ein misstrauischer Mensch, er misstraut Gott und er hat jetzt diese Sicht über sich, ich bin Gott. Damit kann er sich mit Gott nicht mehr verbinden. Er ist abgeschnitten von der Quelle des Lebens und damit ist er im Tod. Und der Mensch wäre für immer gestorben, hätte Gott nicht einen Plan gehabt. Auch wenn der Mensch unter die Herrschaft Satans gekommen ist, hat er gesagt, ich möchte den Menschen helfen und wieder zurückbringen. Diesen Plan hat er schon lange gemacht davor, falls der Mensch fällt, dass er doch nicht endgültig verloren ist. Und das ist der Erlösungsplan, die Gnade, die Gott hat, damit er wirkt im Menschen. So der getrennte Mensch von Gott, der im Misstrauen zu Gott lebt, der ferne von Gott lebt, bekommt die Chance, durch das Gesetz Gottes zu erkennen, was mit ihm los ist. Das Gesetz, die Krankheit, die Not zeigt dem Menschen, dass er nicht Gott ist. Sie zeigt dem Menschen, dass er sich sehr überschätzt, dass er sich selbst nicht kennt. Und durchs Gesetz und durch die Umstände des Lebens kann der Mensch erkennen in seinem Verstand, hey, ich bin blind. Und er kann das, was Gott angeboten hat im Erlösungsplan, seine Gnade am Kreuz, kann er dieses Wesen, das ihn begrenzt, diese Brille, diese Idee, ich bin Gott, abtun und wieder ein sehender Mensch werden, der im Vertrauen zu Gott lebt. Das ist die Gnade, das ist der Erlösungsplan, wie Gott den Menschen wieder aus der Not, in die hier reingekommen ist, rauskommt, so er ihn überzeugen kann. So, Gott gibt sein Gesetz, um den Menschen zu zeigen, die Not. Er gibt ihm ein Mittel, um aus der Not herauszukommen. Aber Gott kann das Mittel nicht anwenden. Das Mittel muss der gefallene Mensch anwenden und dadurch, durch das Anwenden des Mittels des Vertrauens, kommt der Mensch wieder in die Beziehung zu Gott und damit zum Leben, zum ewigen Leben. So, das soll der Erlösungsplan, das soll die Gnade im Menschen bewirken, ihn wieder zurückbringen, woher er gefallen ist. Aber was passiert denn außerhalb des Menschen? Nachdem jetzt der Mensch ein Sklave Satans geworden ist, Adam, ist er nun eingebunden von Satan. Und er wäre immer so eingebunden geblieben, nicht nur innerlich, sondern vor allen Dingen auch äußerlich. Und jetzt kommt die Gnade und macht etwas für den Menschen. Sie macht einen Schutzschild. Das heißt, Gott setzt dem Satan eine Grenze. Obwohl der Mensch nun eins ist mit Satan geworden, setzt Gott ihm, dem Satan, eine Grenze. Und diese Grenze setzt er rund um den Menschen herum, um jedes einzelne Individuum. Aber hier ist der Mensch gemeint. Und so ist der Mensch geschützt von den äußerlichen Anfechtungen des Bösen, der stark ist und er könnte ihn zerstören. Und der Mensch ist durch die Gnade innerlich geschützt, dadurch, dass der Irrtum aus seinem Herzen entfernt ist. Das sind die zwei Werke der Gnade. Sie müssen einmal mich im Inneren verändern und sie muss mich schützen, dass die Macht des Bösen über mich nicht komplett ist. So, die Gnade führt dazu, dass der Mensch Feindschaft hat gegen Satan. Gott hat das gleich dort nach dem Sündenfall deutlich gemacht im 1. Buch Mose Kapitel 3 ab Vers 15. Er sagt dort, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Text ist dieser ganze Erlösungsplan dargestellt. Ja, Gott hat ein Mittel geschaffen, den Menschen zu befreien. Und dieses Mittel ist seine Gnade. Er wird selbst Mensch. Er ist der Same der Frau. Und er wird den Kopf zertreten dem Satan. Und dabei wird er in die Ferse gestochen. Das heißt, dieses ist ein Bild, das wir in der Bibel finden, das uns darstellt, was auf Golgatha passierte, als Christus starb. Es sah ja so aus, wie wenn alles zu Ende ist, weil man nicht verstanden hatte, dass der Tod notwendig war, um diesen Irrtum, diese Brille wegzutun aus dem Menschen. Deshalb wurde Jesus Mensch, um das zu erledigen. So, die Gnade hat eine Wirkung im Menschen und außerhalb des Menschen. Und so finden wir das sehr schön beschrieben in der Geschichte des Hiob. Aber bevor wir zur Geschichte des Hiobs kommen, wollen wir uns noch einige Aspekte anschauen, die alles betreffen, sowohl den Menschen und die Erde und den Satan. So, nach dem Sündenfall hat Adam keinen direkten Zugang mehr zu Gott. Er wäre derjenige gewesen, der unter die Söhne Gottes hin und wieder gekommen wäre, um zu berichten, was er so auf der Erde macht und was auf der Erde los ist. Und er wäre derjenige gewesen, der angetreten wäre, weil er war ja der Herrscher, den Gott hingesetzt hatte, um der Erde zu dienen. Aber jetzt, durch den Sündenfall, war er abgeschnitten von Gott. Er hatte keinen direkten Zugang mehr zu ihm. Satan übernimmt die Herrschaft über die Erde anstelle von Adam. Also ist er es, der zu den Versammlungen im Himmel antritt und Rechenschaft ablegt von dem, was so auf der Erde passiert. Und er möchte natürlich zeigen, auf der Erde sind alle ihm untertan und alle mögen Gott nicht, weil Gott ja nicht gut ist. Er kommt dahin, er berichtet, er erklärt, aber er redet immer schlecht über die Menschen. Sagt, schau, was hast du gemacht? Sie vertrauen dir nicht. Sie sind abtrünnig. Sie gehen nach mir. Und da durch die Gnade Satans Einfluss auf den Menschen, trotzdem, dass er sein Sklave geworden ist, eingeschränkt ist, muss Satan immer wieder, wenn er kommt dorthin, mehr Einfluss und Kontrolle auf den Menschen bekommen. So kommt er und sagt, hier, die Menschen sind wie sie sind mein, lass mich mehr an sie und ich werde dir beweisen, dass der Mensch und deine Schöpfung dir misstraut, dich nicht mag. Satan will mehr Kontrolle und Einfluss auf den Menschen haben, weil diese kann ihm nur Gott geben. Das Schutzschild um den Menschen durch die Gnade kann Satan nicht durchbrechen. Und das ist doch schön. Wir sind zwar Gefangene, innen und außen von Satan. Die Gnade Gottes kann uns innerlich und äußerlich befreien. Und sie schafft einen Rahmen dazu. Und diesen Rahmen finden wir wunderbar im Buch Hiob beschrieben. Wenn wir diesen Aspekt, diese Klarheit haben, was so abläuft, dann ist es klar für uns, aha, das ist gemeint, als Satan in den Himmel kommt und mit Gott über Hiob spricht. Satan kommt zu Gott und Gott sagt, schau dir den Hiob an. Der Hiob der ist nicht dein Untertane, obwohl er auf der, in Anführungsstrichlein, deiner Herrschaft ist. Dieser Hiob ist geschützt und er hat eine enge Beziehung, ein Vertrauen zu mir. Das ist fantastisch. Es steht hier, er war redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Das heißt, Gott verwendet hier vier Dinge, um zu zeigen, dass der Hiob kein Sklave Satans mehr ist. Hiob lebt auf dieser Erde. Hiob ist hier, wo das Reich des Bösen ist. Und siehe da, die Gnade Gottes hat im Hiob etwas verändert, was der Satan doch zur Kenntnis nehmen muss. Sag, schau dir ihn an. Er ist in deinem Reich, unter deinem Einfluss. Und siehe, er ist redlich, rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Er gehorcht dir nicht. Er ist mein Kind auf dieser Erde. Wieso vertraut mir Hiob, wenn du recht hast? So, Hiob ist ein Mensch, der völlig in Gott lebt, in einer sündigen Welt, umgeben von schlimmen Menschen. Wir werden es ja sehen in der Geschichte. Die Welt, in der Hiob lebt, ist nicht eine heile Welt. Aber er ist vollkommen und gerecht. So beschreibt ihn Gott. Und er kennt die Gnade. Er opfert. Er opfert nicht für sich. Er opfert für seine Söhne. Weil er lebt rechtschaffen. Er ist derjenige, der Acht hat, dass seine Söhne das Richtige tun. Und er sagt, ich will meinen Söhnen helfen und meinen Töchtern. Und er kennt offensichtlich das Opfergebot, so wie Abel es kannte, dass man Brandopfer bringt. Das heißt, dass man aufs Opfer das Tier und das Fett legt, so damit die Sünde, das Fett stellt diesen Irrtum dar, die Brille, verbrannt wird. Hiob kennt den Erlösungsplan und er wendet ihn an. Er wendet ihn an und ist durch die Anwendung der Gnade Gottes innerlich rein geworden und äußerlich auch. Und er steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Innerhalb dieses Schutzes ist Hiob ein Mensch geworden, der im Vertrauen zu Gott vollständig geworden ist. Und als Hiob diesen Zustand erreicht, findet das Treffen im Himmel statt und Gott sagt zu Satan, sieh doch meinen Knecht Hiob an. Und jetzt, Satan muss ein Argument haben. Und er sagt, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? Das heißt, er sagt, du hast ihn umzäunt. Ihn und sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrst du. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Das heißt, du bist es, weil du ihn so gesegnet hast, deshalb hat er so viel Vertrauen zu ihm. Du kaufst ihn dir. Du hast ihn dir gekauft. Denkst du, dass Hiob ohne Grund oder in einer anderen Übersetzung umsonst dir dient? Kann man Liebe kaufen? Kann man Vertrauen kaufen? Natürlich nicht. Aber Satan, der Erzlügner aller Lügner, er kommt und sagt, siehe da, du hast ihn gekauft. Und sicherlich, rühr ihn mal an und schau, was er sagt, was tun wird. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir dieses Angesicht absagen. Er wird sich hier von dir trennen. Er wird dir ins Angesicht absagen. Er wird sich trennen von dir. Das ist das Angebot, das Satan Gott macht. Weiß Gott, dass dieses Vertrauen zu Hiob kein gekauftes ist? Weiß er es? Natürlich. Gott weiß alles. Er kennt das Herz Hiobs in- und auswendig. Und er weiß, dass Hiob Gott nicht dient, um des Besitzes willen. Dass Hiobs Herz rechtschaffen ist. Dass er seine Liebe zu Gott, sein Vertrauen zu Gott ist nicht eines, das um des Wohlstands willens ist. Es ist eines aus Überzeugung, wer Gott ist. Hiob kennt seinen Gott. Hiob kennt ihn. Und Gott kennt Hiob. Und jetzt kommt der Satan und sagt, na, woher sollen wir wissen? Nur wegen dem Wohlstand. Was soll's? Und wir müssen uns ja das vorstellen, der Satan ist, das ist keine private Unterredung zwischen Hiob, zwischen Satan und Gott, sondern das ist eine Unterredung vor den Söhnen Gottes in der ganzen himmlischen, im Throne Gottes, dort, wo alle Vertreter der Welten sozusagen versammelt sind. Dort kommt Satan und sagt, haha, Gott kauft sich die Menschen auf der Erde. Und jetzt steht doch Gott da. Und in der Öffentlichkeit wird er gesagt, du kaufst dir die Menschen. Und Gott kennt Hiob. Und sicherlich könnte Gott diesen Vorwurf nicht einmal in Acht nehmen. Aber Gott hat Verständnis. Sowohl für die Söhne Gottes, die alle dort vorhanden sind. Er hat Verständnis, dass sie nicht durchblicken können. Und er kennt den Hiob. Und er weiß, dass er dem Hiob nichts Böses antun wird. Der Hiob wird sich nie, wenn er das Ende vom Anfang wüsste, beklagen, dass Gott ihn in die Hand des Bösen gibt, um seinen Glauben, sein Vertrauen zu ihm zu beweisen. Dass es echt ist und nicht gekauft. Gott muss nie handeln, um etwas zu beweisen. Er tut es nur um des Menschen willen. Er tut das um des Universums willen. Er tut es um der Geschöpfe willen, dass sie sehen, kann Gott das Vertrauen eines Menschen kaufen? Oder kann er es durch Not erzwingen? Beides ist nicht möglich. Beides ist nicht möglich. Vertrauen kann nur aus freien Stücken, weil ich Gott kenne und überzeugt bin, wer er ist. Und so kommt es dazu, dass Gott sagt, der Herr sagt zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Somit wird Hiobs äußere Kreis der Gnade verkleinert. Man kann das manchmal nicht richtig immer grafisch darstellen, aber er hat den Kreis verkleinert. Du kannst alles anrühren, nur ihn nicht. Wir werden sehen, er verkleinert ihn dann nochmals. Aber hier möchte ich, dass wir verstehen den Zusammenhang. Hiob liegt unter der Gnade Gottes, ganz klar. Satan kann ihn nicht berühren. Und er klagt Gott deshalb an, weil du einen Schutzschild um ihn gemacht hast. Und ich kann ihm nichts antun. Deshalb dient er dir, weil du ihn dir gekauft hast. Und Gott will sowohl den Söhnen Gottes als auch Hiob. Wir werden sehen, dass der Hiob der Allergesegnete ist, dadurch, dass Gott ihn zum Vertreter macht, dass er ihm vertraut von Herzen. Der Hiob wird eines Tages, er war damals schon am Ende der Prüfung der Gesegnetste unter den Menschen, und er wird sich wunderbar freuen in aller Ewigkeit im Himmel, dass Gott ihm diese Gnade gegeben hat, dass er ihn darstellt vor allen Söhnen, von dem ganzen Universum, hat Gott einen Mann, der mitten in einer sündigen Welt lebt, der ihm hundertprozentig vertraut. Nicht, weil es ihm gut geht, nicht, weil er gesund ist, sondern weil er Gott liebt, weil er Gott kennt, weil sein Herz mit Gott eins geworden ist, verschweißt für alle Zeit und Ewigkeit. Und da kommt egal welcher Sturm, und der Hiob besteht den Sturm. Er überlebt es. Und am Ende ist der Hiob der Gesegnetste. Aber alle Söhne Gottes, das ganze Universum, das sehen und hören kann, die Menschen, können dort sagen, aha, dieser Mann, tatsächlich, wir haben uns überzeugt, er liebt Gott. Nicht, weil er ihn gekauft hat, nicht, weil er gesund ist, nicht, weil es ihm gut geht. Dieser Mann liebt Gott. Ohne Wenn und Aber. Weil er ist überzeugt, Gott ist das Beste für ihn. Und die Liebe des Hiobs zu Gott beweist sich unter den schwierigsten Umständen. Und wir werden diese Geschichte betrachten, Schritt für Schritt, und sehen, wie stark der Sturm ist. Wie kräftig der Hiob geschüttelt wird. Ich habe es letztes Mal mit der Kreissäge hier versinnbildet, wie kräftig er geschüttelt wird, um aus dem Vertrauen zu Gott rauszukommen. Und nichts, kein Sturm dieser Welt, nichts kann Hiob trennen von seinem himmlischen Vater. Und das ist die wunderbare Geschichte des Hiobs. Das ist die wunderbare Wirkung der Gnade Gottes in einem in Sünde gefallenen Menschen. Und das ist es, was Gott auch für uns alle möchte, dass wir an ihn gebunden sind. Nicht um des guten Gehens willen, aber es geht jedem gut, wer an Gott gebunden ist. Ja, nicht, weil es kann einem ja nur gut gehen, wenn man mit Gott geht. Ich meine jetzt vom innerlichen Aspekt und von allen Aspekten des Lebens. Aber man liebt Gott nicht um des guten Willens. Man liebt ihn, weil man weiß, das ist das, was ich brauche. Das ist das, wo ich die Quelle habe meines Lebens. Das ist das, wovon ich existiere in meinem Geist. Sein Wort, von dem ich lebe, ohne das kann ich nicht existieren. Das persönliche Verhältnis, das wir zu Gott haben, ist nur durch Freiwilligkeit und Liebe und Vertrauen, kann nie erzwungen werden. Möglich. Aber weil wir in einer sündigen Welt leben, muss es sich auch unter Beweis stellen. Weil woher sollen die Söhne Gottes wissen, dass wir tatsächlich Gott unter allen Umständen treu sind? Woher sollen wir wissen, dass unser Herz uns nicht betrügt, dass wir nur um des Wohlstands willen Gott nachfolgen? Woher sollen wir wissen, ob wir nicht nur um der Gesundheit willen Gott nachfolgen? Woher sollen wir das wissen? Und so bringt Gott den Hiob und uns unter so manche Schwierigkeit, um uns zu zeigen, lieben wir Gott wirklich frei heraus, weil wir gesehen haben, wie gut er ist. Wie die Bibel sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Oder ist unser Gottlieben eines, wie Satan sagt, meinst du, der Hiob dient dir umsonst? So, das ist die Frage. Und Gott möchte klar machen im Buch Hiob und in allen Büchern dieser Schrift, ihn zu lieben und gehorsam zu sein, ist eine freiwillige Sache unter schwierigen Umständen. Ja, der Glaube muss zuerst wachsen und dafür gibt Gott die Gnade und lässt uns schön ausüben. Er gibt uns seinen Geist, damit wir mit ihm in Verbindung sind, dass wir wachsen. Gibt Schwierigkeiten hin und her, aber es gibt keinen Sturm, der uns wegreißt komplett. Der Sturm kommt aber eines Tages, wo wir, genauso wie Hiob, der Kreis sich enger wird. Und am Ende wird er ganz eng sein. Nur ich und Gott. Und dann wird sich zeigen, diene ich ihm, weil ich ihn liebe. Diene ich ihm, weil ich mit ihm unzertrennlich verbunden bin. Oder diene ich ihm nur um eines Gewinnes willen. Amen.